The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember. Wie schon angekündigt, geht es heute weiter mit unserer kleinen Zwischen den Jahren Podcast-Reihe Mein Buch des Jahres. Liebe ist gewaltig. Der erfolgreiche Debütroman der Schriftstellerin Claudia Schumacher ist das diesjährige Lieblingsbuch von The Pioneer-Redakteurin Laura Block. Der Roman erzählt die Geschichte einer scheinbaren Vorzeigefamilie, die in einem kleinen Vorort von Stuttgart lebt. Der Vater, Kurt Ehre sein Name, ist ein erfolgreicher Anwalt, der eine düstere, eine nicht vorzeigbare Seite besitzt. Er tyrannisiert, demütigt und schlägt seine Frau und auch die Kinder. Die Hauptfigur des Romans ist Julie, die jüngste der vier Geschwister. Als sie älter wird, versucht sie, sich gegen ihren herrischen Vater zu wehren. Sie zieht nach Berlin und kann sich dennoch nicht von ihrer Familie lösen. Eindringlich und brutal ehrlich erzählt Claudia Schumacher die Geschichte einer dysfunktionalen Familie, die mit allen Mitteln versucht, den perfekten Schein zu wahren. Es ist ein Gespräch über falsche Vorurteile, über Narzissmus und auch über Hoffnung. Sie hören auch gleich Passagen aus diesem Buch. Gelesen wird das von Inka Löwendorf. Erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag. Laura, dein Gast und du, ihr beide habt das Wort.
Einen wunderschönen guten Morgen, Claudia Schumacher.
Guten Morgen, liebe Laura. Hi.
Herzlich willkommen hier auf der Pioneer One. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, über deinen Debütroman Liebe ist gewaltig. Das war ein sehr erfolgreiches Jahr für dich. Du hast ziemlich viele Preise gewonnen, wie ich finde, zu Recht. Willst du uns einmal kurz erzählen, worum es in deinem Debütroman geht?
Also in Liebe ist gewaltig geht es vor allem um Julie Ehre. Das ist meine Hauptfigur und sie ist am Anfang des Romans 17 Jahre alt und ist in einer Klinik am Anfang, weil sie ist eigentlich ein Mädchen aus einer Vorzeigefamilie. Die Eltern sind beide Anwälte. Sie hat drei Geschwister. Die sind in ihrem kleinen Vorort von Stuttgart sehr angesehen. Aber die Wahrheit ist, dass der Vater hinter vorgezogenen Vorhängen prügelt und die Familie auf Leistung drillt. Und er schlägt die Mutter, er schlägt die Kinder. Und aufgrund dieser Geschehnisse daheim landet Julie in einer Kurklinik und sie ist eine ziemliche Rotzgöre am Anfang und hat so einen schnoddrigen Geigenhumor. Aber sie wird dann auch älter und das Buch hat drei Teile und dann folgen wir ihr so ins Erwachsenenleben. Und es geht vor allem um die Frage, was macht man mit so einem Familienerbe? Gewalt. Also was sind die Spätfolgen davon? Wie wird man erwachsen, wenn man das so erlebt hat? Und wie kann man später selber gesunde Liebe geben, wenn man so eine schlechte Blaupause von den Eltern mitbekommen hat?
Dann fangen wir mal mit dem Anfang des Buches an. Da ist, wie du gerade schon gesagt hast, Julie in einer Kurklinik. Mhm. Aber da gehört sie ja eigentlich überhaupt nicht hin. Warum haben ihre Eltern sie trotzdem dorthin geschickt?
Ja, also sie gehört eigentlich vor allem in psychiatrische Betreuung, weil sie hat ja vor allem ein seelisches Problem. Sie ist da auch suizidal und sie ritzt. Deshalb wäre psychiatrische Betreuung sicherlich sinnvoller. Aber die Eltern wollen eben nicht, dass sie was rausplaudert, dass sie irgendwie den Ärzten erzählt, was passiert ist oder der Psychiaterin irgendwie was erzählt. Und dann kriegen die Eltern vielleicht Probleme. Deshalb schicken sie einfach in so eine komische, unambitionierte Kurklinik, wo halt alle irgendwie morgens kalt mit Wasser abgespritzt werden und man irgendwie Spaziergänge macht an der frischen Luft und so. Und da ist sie dann mit Krebskranken und Prostatapatienten und so weiter und ist die Jüngste natürlich und passt da halt überhaupt nicht hin und ja.
Sie wird ja dann auch relativ schnell wieder abgeholt und das war natürlich ein schlauer Move von den Eltern, vor allem von dem Vater. Das kann man ja einfach mal so sagen, dass der Vater ist ein ziemliches Arschloch, ist ein Tyrann, der mobbt seine
Familie. Sagt Julie auch, also du hast meine Hauptfigur auf deiner Seite, wenn du das sagst.
Das war ein Zitat. Er ist ein Tyrann, er mobbt seine Familie, er demütigt seine Familie und er schlägt sie auch.
Mhm. Es geht immer um Macht, das Schöne, genau. wie du das sagst. Es geht ganz viel, es geht natürlich in diesem Roman um Gewalt, aber es geht eben auch immer um Macht in dieser Familie und die Prügel sind eben an Leistungsdruck gebunden und es geht auch in einem größeren Rahmen einfach um Dysfunktionalität, um schlechte Beziehungen, um toxische Beziehungen auf
verschiedenen Ebenen. Ja, toxisch trifft es dir, glaube ich, ganz gut. Also jeder in der Familie ist dran, aber Juli, deine Hauptfigur im Roman, die wird ja erstmal verschont. Also am Anfang ist sie das Liebeskind, Lieblingskind und das ändert sich aber irgendwann. Wann kommt dieser Turning Point?
Als sie in die Pubertät kommt.
Warum?
Interessanterweise. Weil sie da irgendwie nicht dem Vater mehr so passt wie früher. Sie ist dann nicht mehr dieser kleine unschuldige Engel. Sie wird dann eine Frau und mit Frauen hat der Vater ein Problem. Das zwar bekommen auch die Söhne in der und die andere Schwester bekommen eben auch Gewalt ab, aber bei den Frauen in der Familie ist es schon auch ans Frausein gekoppelt und die Mutter wird auch sehr geschlechtsspezifisch gedemütigt. Und als Juli dann halt irgendwie in die Pubertät kommt und mal der Tanga rausblitzt, wird sie vom Vater halt gleich als Hure beschimpft und so. Also, ja.
Als die Pubertät kam und mich endgültig vom Buben zum Mädchen machte, bekam ich neue Sachen. Lange Wickelröcke, große Goldkreolen, Make-up. Zeitgleich zog die Dämmerung herauf. Denn als ich mich verwandelte, fiel Papa wieder ein, wie er die findet, die Frauen. Meine Gebete vergeblich. Der Betrug war meinen Brüsten anzusehen. Ich war nie ein Goldjunge gewesen. Papa jagte mich um den Tisch und mir Angst ein, schubste mich gegen spitze Gegenstände. Prellungen, kleine Wunden, blaue Flecken. Es war wie damals bei der Sommerwette mit Bruno, nur ohne Sonne und Spaß. Den physischen Schmerz konnte ich wegbeißen, die Demütigung nicht. In einem Hormonschub geriet ich von der Minimaus zur Hure, obwohl ich bis heute Jungfrau bin. Ich warf einem Kumpel meiner Brüder einen falschen Blick zu oder band mir die Schuhe und der Tanga blitzte raus. Du Hure, sagte Papa.
Es sind ja vier Geschwister, Juli ist die Jüngste und der Zweitjüngste ist Bruno und der kriegt das auch aber ziemlich ab vom
Vater.
Ja,
das ist der am meisten, also der die härteste physische Gewalt abbekommt. Während bei Juli, die so ein bisschen als hochbegabtes, hochintelligentes Mädchen angelegt ist. Also es wird einmal erwähnt, dass sie in der Schule einen IQ-Test gemacht haben, dass der bei ihr sehr hoch ausfiel. Die wird sehr, also da ist die Kriegsführung gegen dieses Kind eher psychologischer Natur.
Ich hatte auch das Gefühl, dass sobald Juli ihrem Vater überlegen war, zum Beispiel mit diesem IQ-Test oder auch in Sachen Mathe, Juli ist sehr gut in Mathe, dass das auch den Vater total stört. Also er möchte immer das Oberhaupt sein, er möchte der Schlauste, der Beste und der Klügste sein. Hängt das auch damit zusammen?
Ja, genau. Das sehr, hast du schön beobachtet. Ja, das wird im Buch auch an einer Stelle erzählt, dass der Vater will eigentlich, dass die Kinder und die Frau ihn, die Frau muss natürlich auch dünn sein, da muss auch das Gewicht stimmen. Der Vater kontrolliert auch das Gewicht der Mutter. Also die Familie muss ihn glänzen lassen und Höchstleistungen erbringen. Aber der Chef ist natürlich er und besser als er soll am Ende auch keiner sein. Mhm. Und wenn man ihn übertrumpft, dann setzt's was.
Jetzt
das ist also ein schmaler Grat. Zu wenig Leistung ist nicht gut, zu viel ist auch nicht gut. Man muss da so die Kinder balancieren auf einem sehr dünnen Drahtseil.
Aber man kann es ihm ja nie recht machen. Also der Vater findet ja immer irgendwas, um zuzulangen oder um zu beleidigen, um zu demütigen.
Ja, ich habe bei der Recherche für das Buch mich sehr ausführlich mit häuslicher Gewalt eben befasst und es gibt eben bestimmte Muster. Und eine Sache, die sehr häufig vorkommt, die auch in Gerichtsfällen zu häuslicher Gewalt teilweise von der Klägerinnenseite geltend gemacht wird, ist, dass die Männer, die sie ausüben, oft eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Zu diesen narzisstischen Männern gehört auch der Kurt Ehre, also der Patriarch in meiner Erzählung. Genau.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, viel recherchiert zu deinem Buch. Auf deinen Recherchen basiert die Geschichte. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor, weil ich glaube, dass sich ganz viele Menschen dafür schämen, was ihnen passiert ist.
Absolut.
Wie hast du es trotzdem geschafft, mit betroffenen Frauen zu sprechen?
Also die Recherche war tatsächlich auf verschiedenen Ebenen schwierig, weil auch durch das Milieu, das ich mir ausgesucht habe. Mich hat es immer gestört. Also ich hatte auch es gab schon mal ein Vorgängermanuskript zu dem jetzigen Buch, das war schon vor 7 Jahren und noch davor. Ich habe mich einfach journalistisch auch schon mit dem Thema befasst und habe da immer wieder gemerkt, dass es an diesen Schlagwörtern Alkoholikervater, prekäre Verhältnisse, gerne auch Einwandererfamilien. Also so in den 90ern, als ich so anfing, Zeitung zu lesen, da hat man ja immer viel von Ehrenmorden gelesen und da konnte man ja fast glauben, dass das die einzige Form von häuslicher Gewalt oder Gewalteskalation in Familien ist, die wir so haben in Deutschland. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, weil es durchzieht statistisch gesehen alle Milieus. Es geht in der Oberschicht nicht anders zu wie unten. Und es gibt sogar interessanterweise in Professorenfamilien einen Peak.
Ah, interessant. Warum ist das so? Weil da der Leistungsdruck am höchsten ist? Oder?
Ich vermute mal, viele narzisstische Männer werden Professoren. Okay. Naja, Titel, weißt du, ja, die Jagd nach dem Titel.
Ja.
Ich möchte jetzt hier nicht ProfessorInnen diffamieren, irgendwie grundsätzlich, aber natürlich sind prestigeträchtige Jobs einfach Jobs, die Menschen mit einer narzisstischen Grundhaltung anziehen. Und natürlich sind auch nicht alle Narzissten automatisch gewalttätig, aber da gibt es einfach eine Schnittmenge.
Und was haben dir die Frauen erzählt in den Gesprächen?
Also die erste Anlaufstelle ist eben, du gehst ins Frauenhaus. Wenn du da irgendwie ein bisschen Vertrauen aufbauen kannst, dann kannst du eben Frauen treffen, dich mit denen unterhalten. Teilweise bekommst du da auch, weil da so viel Angst auch besteht, wirklich dann Anrufe von einer anonymen Nummer und so. Und die sprechen vielleicht auch nicht mit Klarname mit dir, aber das Ding ist da auch, da triffst du tatsächlich vor allem Frauen von, in Anführungszeichen, unten an, weil Frauen ab der Mittelschicht aufwärts dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen.
Ja,
die gehen nicht, die kommen nicht auf die Idee, ins Frauenhaus zu gehen. Das ist irgendwie anscheinend nicht für sie gemacht. So. Und an diese Frauen dann zu kommen, ist dann natürlich noch schwieriger. Da muss man dann indirekt vorgehen und sucht irgendwie man spricht mit PsychologInnen, kann dann auch darüber mit Frauen sprechen. Es war aber interessant, fand ich, wie das Thema Scham, was du erwähnt hast, aber auch so der Schweigedruck nimmt zu, je weiter man hochgeht in der sozialen Hierarchie. Die Frauen von, in Anführungszeichen, irgendwie unten oder aus prekären Verhältnissen, die erzählen dir sehr unverblümt ihre Geschichte und sagen dann, das kannst du auch so verwenden. Die würden dir das auf einen Zeitungsartikel geben, vielleicht nicht mit Klarname, aber die Geschichte. Und je mehr es zu verlieren gibt sozial an Ansehen oder je höher der akademische Titel, desto eher sagen die Frauen, das ist aber ein reines Hintergrundgespräch und da darf man nichts so verwenden und dann nur extrem verfremdet und selbst für einen Roman. Also.
Das beschreibst du ja sehr schön in deinem Buch. Also die Familie wächst ja auf oder lebt in einem Stuttgarter Vorort.
Mhm.
Vater und Mutter sind beide sehr erfolgreiche Anwälte. Geld spielt auch gar keine Rolle. Die Mutter hat sogar mehr Geld als der Vater.
Genau, weil sie noch geerbt hat.
Sie hat noch geerbt, richtig. Also daran liegt es nicht. Aber die sind unfassbar daran interessiert, ihren Ruf aufrechtzuerhalten. Und der Vater sieht sich ja auch gerne so ein bisschen als Lokalprominenz. Ja?
Mhm.
Also ich habe mir, das steht jetzt, glaube ich, so in dem Buch nicht drin, aber ich habe mir den immer so stolzierend auf den Straßen des Vororts vorgestellt, wie er da so lang geht und den Vorgärten grüßt und sich mal so ein bisschen blicken lässt. Und zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo Juli sehr frech zu ihrem Vater ist und er reagiert nicht. Und sie dachte so, okay, wow, jetzt habe ich ihn immer echt in seinen Schranken gewiesen.
Ja, sie hat einen richtigen Wutausbruch. Also sie beschimpft ihn und sie bedroht ihn sogar.
Ja, genau.
Obwohl es natürlich wenig Sinn macht, weil sie ist dieses Teenage-Girl und sie kann es jetzt physisch nicht mit ihm aufnehmen, aber sie hat diesen Outburst of Anger einfach.
Total.
Und denkt auch noch, oh krass, das hat geklappt.
Ja, genau, sie denkt, krass, das hat geklappt. Und dann stellt sie fest, so, nee, die Putzfrau ist heute ausnahmsweise da. Und deswegen hat er einen leisen Rückzug gemacht.
Du glaubst, du kannst so mit mir reden? Fragt Papa leise und böse, was mich nur noch mehr provoziert. Fick dich und friss deine Scheißnudeln, du Wichser, schreie ich. Tatsächlich weichte er einen Zentimeter zurück. Du Affe, kommst vom Obsthof, hast deine Kindheit auf dem Land verbracht, aber eine kleine Maus bringt dich aus dem Konzept? Dein Ernst? Schreie ich weiter. Wenn du die Maus anfasst, erzähl ich jedem, der dich kennt, was für ein Schwein du bist. Jedem. Einen Moment lang bleibt es still zwischen uns und es passiert gar nichts. Ich warte irritiert. Und da schiebt er tatsächlich seine hochrote Birne aus dem Türrahmen. Er geht. Als er weg ist, stelle ich fest, dass ich eine IKEA-Lampe in der rechten Hand halte. Habe ich ihm etwa damit gedroht? Mir klopft das Herz bis zum Hals. Mein Oberkörper ist nass. Wir schaffen das, denke ich Richtung Maus. Vergewissere mich kurz, dass sie noch lebt. Dann eigne ich mir zügig Wissen im Internet an. Feldmaus oder Waldmaus? Ich betrachte Fotos, tippe auf Feldmaus. Auf der Website www.maus-asyl.de finde ich den Beitrag. Verwaistes Feldmausbaby, so päppelst du es auf. Sie braucht Fencheltee, Sahne und etwas Salz. Die Mischung muss ich ihr dann mit einer Pipette einflößen. Ich frage Mama. Sie sagt, sie hat eine Pipette unten in ihrem Nähzimmer. Ich springe runter ins Erdgeschoss. Hallo Juli, höre ich die Stimme von Frau Werner und erschrecke. Ich drehe mich nach rechts und da steht sie mit dem Staubwedel auf dem Stuhl. Unsere Putzfrau guckt mich fast ängstlich an. Mit Sicherheit hat sie alles gehört. Oh, Sie sind heute da, frage ich dämlich. Ja, weil morgen mein Mike Geburtstag hat, sagt sie schüchtern. Ich habe keine Zeit, um im Erdboden zu versinken, muss eine Pipette finden. Ob sie weiß, wo eine ist, frage ich. Sie zeigt auf einen Korb und mir wird klar, dass ich Papa vorhin gar nicht besiegt habe. Das war Frau Werner, meine stille Zeugin. Er hat klein beigegeben, weil er wusste, dass sie da ist und uns hören kann. Frau Werner reicht mir die Pipette und ich hetze mit schnellem Dank zurück zur Maus.
Jetzt war ja gerade erst Weihnachten und für viele ist das natürlich ein sehr besinnliches Fest, ein Fest, wo die Familie endlich mal zusammenkommt. Vielleicht leben die Kinder auch gar nicht mehr alle an einem Ort oder die Verwandten und es gibt schönes Essen und so weiter und so fort. Also ein tolles Fest für viele Menschen, aber für viele Familien ist das eben auch kein schönes Fest. Wie erlebt Familie Ehre, also die Familie aus deinem Buch, das Weihnachtsfest?
Ja, ich glaube, auf eine Art ist das auch das, was ich sage jetzt mal, ein Muster ist oder was natürlich viele Menschen teilen, die nicht so eine gute Beziehung zu ihrer Familie haben. Man hat eigentlich Angst vor Weihnachten. Die Kinder kommen auch als Erwachsene trotz allem, was passiert ist, irgendwie zurück, weil sie es für die Mutter tun, weil die das will, weil die will Harmonie, die will, dass alle an einem Tisch sitzen, die weckt Schuldgefühle. Also kommen alle immer brav nach Hause getuckert mit der Deutschen Bahn auch noch, was ja schon schlimm genug ist. Und ich glaube, Weihnachten ist ja immer so ein Thema. Es gibt ja nichts Berechenbareres als Weihnachten. Ne? Der 24. ist so in Stein gemeißelt im Kalender und es muss schön werden.
Ja, ich habe mir Harmoniedruck aufgeschrieben. Ja. Das hat die Mutter nämlich ausgeübt quasi. Oder Juli sagt so, hier herrscht absoluter Harmoniedruck und bei Druck platzt irgendwann der Kessel.
Ja, und Weihnachten ist eben super berechenbar und die Menschen aber jetzt in der Familie Ehre sind alle vollkommen unberechenbar. Das geht also nicht gut zusammen. Es ist dieser immense Druck, dass es schön wird, aber ja, jeder von denen ist irgendwie impulsiv, ist eitel, die verhaken sich ineinander, da wird schnell gestritten, dann werden natürlich Stellvertreterkriege durchgespielt im Erwachsenenleben, wo es geht eigentlich nicht mehr um die Gewalt, es ist irgendwie der Kragen platzt, weil der Vater irgendwie, keine Ahnung, was falsch in den Kühlschrank legt oder sonst irgendwas, was eine kleine Unaufmerksamkeit oder so und dann projiziert man heftig und die Traumata kommen hoch und so und dann geht's eben auf eine Art so ab wie damals und Juli wird, also meine Heldin wird eben regelmäßig auch krank, also die tuckert dann irgendwie immer mit Fieber da in die Heimat. Also ist schon vorher total geschwächt, weil sie so keine Lust darauf hat. Und
ja, der Körper streikt.
Der Körper streikt,
genau. Ich habe mir das auch als unfassbar anstrengend vorgestellt, weil diese Familie, also zumindest Vater und Mutter, denken ja, dass sie eine Vorzeigefamilie sind. Also in ihrer kranken Art und Weise denken die das ja noch. Und als Vorzeigefamilie muss man ein schönes Weihnachtsfest haben, weil so verbringen ja gesunde Familie Weihnachten zusammen. Mhm. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn das so nicht stattfindet.
Ja, und alle Jahre wieder und keiner lernt.
Ja. Du hast dann schon gerade gesagt, wenn Juli kommt, ist sie meistens krank. Sie reist mit dem Zug an, denn sie zieht ja relativ schnell aus von zu Hause. Sie macht ihr Abitur und ist dann quasi weg und geht dann nach Berlin, um zu studieren. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, wo ich richtig Angst hatte beim Lesen, dass Juli jetzt abrutschen wird. Ich dachte, Juli wird jetzt drogen- und alkoholabhängig. Sie hat ein kleines Drogenproblem, aber sie rutscht nicht ab. Sie ist ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Frau dann. Also sie ist gut in dem, was sie macht.
Ja, ich glaube, gemessen an dem, was sie könnte, ist sie aus ihrer Sicht dann trotzdem eine Loserin in ihren 20ern. Also sie sieht sich ja selber auch so ein bisschen als Fuck-up. Sie ist eben schon als diese sehr talentierte junge Frau angelegt. Das hat mir beim Schreiben sehr gut in die Karten gespielt, weil es dramaturgisch praktisch war, weil wir sind einfach viel in ihrem Kopf. Es wird ja über weite Strecken aus der Ich-Perspektive erzählt. Und dadurch, dass sie halt schnell ist im Kopf, geht auch die Handlung schnell vorwärts. Es wird rasant erzählt. Und es gab mir auch die Möglichkeit, sie schon als 17-Jährige relativ komplexe Zusammenhänge verstehen lassen zu können. Mhm. Ich glaube, wenn sie jetzt eine tumbe 17-Jährige gewesen wäre, wäre es schwierig gewesen. Aber dadurch ist sie halt, sie ist dann ja so eine Art Mathe-Genie. Sie promoviert dann in Mathematik, sie finanziert sich ihr Studium mit Pro-Gaming, also sie macht E-Sports, Counter-Strike.
Also übersetzt, sie spielt professionell Computer.
Genau. Ja. Und ja, pädagogisch formuliert spielt sie gewaltsame Videospiele.
Genau, da wäre ich jetzt nämlich gerne noch drauf zu sprechen gekommen, weil die Spiele, die sie spielt, die sind krass. Hm. Da passiert viel Gewalt. Das bringt ihr ja auch in ihren Beziehungen mal das eine oder andere Problem ein. Hängt die Gewalt in dem Computerspiel mit der Gewalt zusammen, die sie in der Kindheit erlebt hat? Also spielt sie gewaltsame Computerspiele aufgrund ihrer Vergangenheit?
Also ja und nein. Also ich glaube, auf eine Art findet sie es als Kind auch cool, Computer zu spielen, weil das etwas ist, was der Hegel-lesende Vater komplett verabscheut. Mhm. Und sie da irgendwie ihre kleine Rebellion hat. Gleichzeitig gibt es eben den Link durch die Gewalt. Es ist auch Eskapismus. Sie sagt einmal, dass sie sich beruhigen kann, wenn sie sich in Welten flüchtet, die noch gefährlicher sind als ihre eigene. Aber dieser Link mit der Rebellion, dass sie etwas tut, was der Vater nicht gut findet, das klappt dann ja eigentlich am Ende auch nicht, denn sie ist nun mal das Kind ihres Vaters und sie wird dann schon plötzlich wieder so gut im Computerspielen, dass sie dann eben Profisportlerin wird. Also eigentlich dem Leistungsanspruch dann schon wieder genügt und sich dem ja nicht widersetzt. Sie hat eine andere Schwester, die rebelliert durch Normalität eigentlich und ist damit viel erfolgreicher.
Ja, die zieht sich relativ schnell raus. Also ich glaube, Alex ist die große Schwester, die Erstgeborene. Und die sagt ganz klar, die ist zum Beispiel auch an Weihnachten nicht mit dabei. Die ist dann lieber in Kolumbien mit ihrem Freund und die macht das richtig. Das ist so die einzige von den vier Geschwistern, die sich da wirklich rausziehen kann.
Die kann sich widersetzen, ja. Die ist eigentlich die eigentliche Rebellin, weil sie sich sowohl dem Harmoniedruck der Mutter einfach freundlich dankend widersetzt und halt einfach andere Pläne hat.
Ja, sie will nicht gefallen.
Ja, und sie muss auch nicht verletzen gleichzeitig. Also sie schafft es sehr, eigentlich sehr elegant. Sie steigt dann auch, je älter Juli wird, immer mehr in ihrem Ansehen. Also so die junge, arrogante Juli verachtet ihre Schwester so ein bisschen für ihre vermeintliche Farblosigkeit oder ihre Unglamourosität. Aber später will sie eigentlich am liebsten so sein wie sie, weil das ist die einzige, die sich irgendwie so ins Heile, ins Gesunde bringt, auf direktem Weg. Die anderen verrennen sich erstmal.
Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist, Juli sucht eigentlich nie den Kontakt zu Alex, also nie den Kontakt zu ihrer Schwester, die es ja geschafft hat, da rauszukommen. Mhm. Und Juli schafft es auch, mit dem Umzug nach Berlin nicht sich anderen Menschen zu öffnen. Also sie erzählt eigentlich niemandem, was ihr passiert ist. Und beim Lesen habe ich mir so oft gedacht, so, oh Mensch, Juli, jetzt sag's doch einfach. Und das wird dir doch so sehr helfen. Und sie sucht sich ja auch nie eine Therapie. Warum?
Ja, wenn ich sie früher in die Therapie entlassen hätte, dann wäre die Geschichte vorbei gewesen, glaube ich.
Aber ich trotzdem glaube ich, dass es was Realistisches hat.
Also das ist auch, das ist absolut, ja. Sorry, das sag fertig.
Nein, ich wollte das nur schnell mit einwerfen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das aus dramaturgischen Gründen so passiert ist, sondern für mich war das total logisch, auch wenn es gleichzeitig schmerzhaft war, zu sehen, dass diese junge Frau sich keine Hilfe sucht. Auf der anderen Seite war es logisch, weil ich glaube, das ist einfach so extrem, was da mit einem passiert, wenn man so eine Kindheit hat.
Total. Also es gibt auch, mich hat neulich mal bei einer Lesung eine Moderatorin gefragt, ist es nicht total unreif, wenn man nicht irgendwie dann drüber hinwegkommt, was die Eltern gemacht haben in seinen 20ern und das dann einfach gut sein lässt. Und das ist irgendwie, also es ist eine gute Frage, die kann man sich natürlich stellen, aber wenn man sich länger mit dem Thema befasst, merkt man einfach, wie schwerwiegend es ist. Mhm. Und es gibt Leute, bei denen ploppt das erst mit 60, 70 auf. Mhm. Die erzählen das nicht ihren Ehepartnern. Die haben irgendwann einen Breakdown, vielleicht wenn der Vater stirbt oder wie auch immer oder so etwas passiert. Und befassen sich erst wahnsinnig spät in ihrem Leben damit, andere gar nicht. Die sind einfach davon geprägt und agieren vielleicht selber irgendwie ungebremst dann auch vielleicht Gewalt oder Aggressionen aus. So. Und also es ist schon so, dass es oft erst spät kommt, dass die Leute sich Hilfe suchen, weil sie natürlich, wenn es in der Kindheit passiert, auch gelernt haben, also wenn es in der Kindheit passiert und sie sich nicht schon, ich weiß nicht, mit 18 an einem Baum aufknüpfen, dann haben sie ja irgendwie mit den Jahrzehnten gelernt, damit zu leben.
Das zu unterdrücken.
Das zu unterdrücken, ja. Damit irgendwie klarzukommen, sich irgendwie durchs Leben zu mogeln, sich durchzuboxen. Und so kommt das eben oft auch erst spät. Hat auch mit Scham zu tun. Und auch damit, dass es in solchen Familien natürlich immer alles extrem runtergespielt wird. Also das ist ja auch ein Thema. Es wird ja auch, die denken ja dann auch alle, als sie ausziehen später, naja, es war schon scheiße, aber so schlimm war es halt auch nicht.
Nee, also eigentlich ist es ja noch krasser, weil das wäre jetzt nämlich mein nächster Punkt gewesen. Die Eltern sagen ja, so schlimm war es ja gar nicht, sondern die sagen, das ist so gar nicht passiert.
Ja, das auch.
Und das fand ich, also das fand ich super schmerzhaft auch beim Lesen, dieses Verleugnen von der Vergangenheit. Hm. Warum machen die Eltern das? Warum, vor allen Dingen auch die Mutter? Die Mutter ist wirklich sehr akribisch dabei, die Spuren der Vergangenheit zu beseitigen.
Genau, sie ist die Mittlerin zwischen den Kindern, die die reine Opfer sind, und dem Vater, der reine Täter ist. Die Mutter ist selber Opfer, aber sie ist eben auch Mittäterin, weil sie die Kinder immer wieder gefügig macht und halt lange besänftigt mit Streuselkuchen und Trösten in der Kindheit und immer so tun, als wäre es ein Einzelfall und es passiert bestimmt nicht wieder und das war bestimmt jetzt nur und so. Und das Interessante ist, man glaubt das kaum, aber man kommt mit so plumpen Strategien wie Leugnen teilweise sehr weit im Leben. Ich habe erst neulich, hat mir eine Frau eine Geschichte erzählt von ihrer Familie, wo sie meint, es ist wie in dem Buch, dass bei ihr sogar beide Eltern komplett leugnen, dass es Gewalt gab. Also die erzählen es heute, die sagen einfach, nee, zu ihren erwachsenen Kindern, ich weiß nicht, woher ihr das habt. Oder sie weichen dem Thema schon von vornherein aus und leugnen. Und auch in der Familie hat das aber dazu geführt, dass die Kinder das alles mit sich ausgemacht haben und noch jahrzehntelang immer nach Hause kamen, so aus Höflichkeit.
Du bist so arm, Bruno. Wenigstens bin ich keine Pussy, raunt Bruno, steht auf und geht. Ich höre Mamas flehende Stimme im Treppenhaus. Kurz darauf knattert Brunos alter Benz davon. Es ist still am Tisch. Wir schauen betreten auf unsere Teller. Keine Ahnung, wo sich Mama wieder versteckt. Und du hast gar nichts zu sagen? Fragt Max und schaut Papa an. Seine Stimme zittert, mein Herz sinkt tiefer. Macht Papa nur, schüttelt den Kopf. Dir fällt absolut nichts ein zu dieser Situation, fragt Max erneut und sein Gesicht wirkt angestrengt, als trotze er starkem Gegenwind. Was? Blafft Papa. Er wirkt erschrocken und defensiv. Jetzt mogelt er sich wieder raus, denke ich, und spüre, wie mir die Körperwärme entweicht. Meine Finger werden kalt, obwohl es fast 30 Grad warm ist. Warum tut Bruno das? Was denkst du? Fragt Max. Und es ist eine Anklage. Papa weiß, worauf Max hinaus will. Aber er verweigert die Gelegenheit, sich zu stellen. Stattdessen sagt er, weil dein Bruder verrückt ist. Das war er schon immer. Nein, sagt Max und bemüht sich um Ruhe. Das stimmt nicht und du weißt es. Dass er gewalttätig ist, das hat er von dir. Geht das also wieder los? Sagt Papa mit schlecht gespielter Empörung. Ich weiß, was ihr vorhabt, aber nicht mit mir. Er steht auf und schlurft zu seinem Sessel im Wohnzimmer. Was sollen wir vorhaben? Ruft Max. Was? Ihr seid gegen mich. Papa wird laut. Eure Mutter hat euch alle um den Finger gewickelt, aber sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Was redest du? Schreit Max. Wir waren doch selber dabei, als du uns jahrelang wie Dreck behandelt hast. Papa macht auf dem Absatz kehrt und baut sich zu der gefährlichen Person auf, die er einmal war. Aber beim Anblick seines 23-jährigen kräftigen Sohnes sinkt er wieder in sich zusammen. Trotzdem glühen seine Augen und er zeigt mit dem Finger auf Max. Zum letzten Mal, sagt er. Das ist alles erstunken und erlogen. Ich habe euch nichts getan. Gar nichts. Nie. Ihr spinnt. Ein Irrenhaus ist das. Er stapft erneut ins Wohnzimmer, fällt wie ein alter Sack in den Sessel. Dann greift er nach seinem Französischkursbuch und beginnt zu lesen. Ich schaue ihm verblüfft hinterher. Das alles ist nicht neu. Papa hat schon 1000 Mal geleugnet. Aber ich gewöhne mich nicht daran.
Ich finde, dein Roman, den erzählst du, erzählst unfassbar brutal, weil es so für mich brutal ehrlich ist. Ich habe da immer wieder so Muster wiedergefunden, die ich aus einer von einer Freundin kenne oder aus einer ehemaligen Schulkameradin. Ja. Mit der bin ich früher zur Schule gegangen und bei denen war das ganz ähnlich. Also ich habe das natürlich damals im jungen Alter überhaupt nicht verstanden, was da vor sich ging. Erst so später habe ich das nach und nach kapiert und jetzt, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich sogar so teilweise so, hast du mit dieser Familie gesprochen, die ich kenne?
Also wir haben ja kurz im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass das auf jeden Fall keine Familie war, mit der ich gesprochen habe. Aber es ist natürlich schön, dass du das sagst, weil es eben das zeigt, dass, also ich wollte eine präzise Geschichte, eine detailreiche Geschichte erzählen, die sich auch liest wie ein Einzelfall. Mhm. Aber ich habe einfach im Vorfeld, in der Vorarbeit sehr darauf geachtet, was Universales über Dysfunktionalität zu erzählen. Und ich habe mir die Muster angeschaut. Also bei allen Gesprächen, die ich geführt habe und auch von dem, was die PsychologInnen mir erzählt haben, wo sind die Schnittflächen, wo ist das Muster, was sind einfach auch Archetypen in solchen Erzählungen, die da rein müssen und deshalb erinnert das viele an viele Menschen irgendwie.
Ja, total. Also zum Beispiel ein Muster, da war ich früher auch immer sehr neidisch. Zum Beispiel durfte meine Freundin damals mit der Mutter und mit der Schwester, wenn die shoppen waren, die hat alles bekommen, ja. So die ganzen Markenkleidung und hat dann, sind auch mit teuren Ketten wieder in die Schule gekommen. Das sind natürlich alles Sachen, die ich nicht hatte. Und erst im Nachhinein und auch erst durch dein Buch habe ich eigentlich verstanden, dass die Mutter sich damit das Gewissen reingewaschen hat. Mhm. Also sie wollte, dass es quasi, es war ihre Art der Wiedergutmachung.
Das ist ein ganz cleveres Tool eigentlich, dieses Shoppen, bis die Kreditkarte glüht, das als Eltern dann zu erlauben in so einem Kontext, weil, also Juli erzählt es im ersten Kapitel von diesen Shoppingtouren, die sie mit der Mutter macht und sie erinnert das als etwas total Schönes, wobei wir dann, also wenn man es liest, also LeserInnen erfahren dann ja später, dass das eigentlich auch Teil schon des Grauens ist, weil es eigentlich Verdeckungs-Beschwichtigungs-Ding ist. Es ist natürlich praktisch, weil die Kinder werden in der Familie von klein auf eben diesem Schweigedruck ausgesetzt. Die Mutter sagt, erzählt keinem was, sonst verlieren wir unsere Zulassung als Anwälte, dann wird nichts besser, im Gegenteil. Dadurch, dass die natürlich ihren ganzen SchulkameradInnen nichts erzählen können, fühlen die sich ja oft schlecht, wenn sie mit den anderen Kindern zusammen sind. Aber dadurch, dass sie die coolsten Sachen haben, und sie auch beneidet werden von den anderen, fühlen die sich auch schlecht. Und so kann wieder so ein Machtgleichgewicht auf eine Art hergestellt werden.
Und das Image wird aufrechterhalten.
Aber es geht auch hier wieder um Macht. Und Klasse spielt auch eine Nebenrolle im Buch. Also es geht jetzt nicht, es ist kein Buch über Klasse, aber es spielt auch eine Rolle, wie in verschiedenen Gesellschaftsschichten eben diese Verdrängungsmechanismen funktionieren.
Mhm. Ja. Aber Macht und auch Image ist vor allen Dingen im dritten Teil deines Buches auch, spielt eine große Rolle. Da ist Juli plötzlich nicht mehr Juli, sondern Julia. Also sie ist erwachsen geworden, sie hat einen Partner gefunden. Sie hat
einen vollständigen Namen.
Ja, genau. Und also nicht mehr diese Verniedlichung. Und sie ist jetzt mit Thilo zusammen. Sie sind nach Zürich gezogen. Ich will gar nicht so viel darüber erzählen. Das soll man dann selber lesen. Aber Juli schlägt plötzlich eine ganz andere Richtung ein. Also es ist ein ganz anderes Leben als das, was sie in Berlin geführt hat. Mhm. Und
ja, sie gerät schon wieder in ein... Sie hat eben diese wilden, verdrogten, impulsiven Berlin-Jahre, wo sie sich ins Leben, in die Liebe stürzt und irgendwie ihr Herz in den Boxring schmeißt und einfach mal guckt, so was dabei rumkommt. Und dann will sie es halt gemäßigter und endlich erwachsen sein, ist sie da in Zürich. Und es ist schon ein Setting, was natürlich an das erinnert, wo sie herkommt.
Ja.
Also die Goldküste von Zürich und der Stuttgarter Speckgürtel haben gewisse Parallelen, auch was die Menschen betrifft.
Ja, vor allen Dingen Thilo ist auch, das hatte ich dir auch schon im Vorgespräch erzählt, für mich so ein richtiger Antityp, so ein Anticharakter. Jemand, der unbedingt erfolgreich sein möchte, der zur Oberschicht dazugehören will und dafür auch alles tut. Auf jeden Fall hat man da so ein bisschen kurz die Angst, dass sich Julis Geschichte wiederholen wird, die Gewaltgeschichte.
Das ist auch, das finde ich auch wichtig, oder das fand ich, das hat mich gereizt. Also es geht ja, Gewalt ist eben ganz oft eine kreisförmige Angelegenheit. Das ist ein Kreislauf. Und ich wollte das auch erzählerisch, also auch in der Struktur der Geschichte irgendwie spiegeln. Mhm. Dass es sich eben ganz oft wiederholt. Und dass aus Opfern Täter werden und Täterinnen, also auch Frauen schlagen zunehmend und Teenager-Mädchen prügeln häufiger als früher. Und es spielt ja auch bei Juli eine Rolle, dass sie mit ihrer Impulsivität und Aggressivität, dass sie damit zu tun hat, sich da irgendwie einzufangen. Und im Prinzip wird es dann hinten raus halt nochmal spannend insofern, dass man natürlich irgendwie nicht will, dass sich der Kreislauf jetzt komplett schließt. Aber er droht es zumindest, sagen wir es so.
Ja, das finde ich sehr schön, dass Juli da für mich persönlich als Heldin rausgeht. Ich finde, dein Roman hat ein sehr gutes Ende.
Ach, danke schön. Es war nicht so leicht, glaube ich.
Das glaube ich. Du hattest ja auch, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber du hattest ja eigentlich 7 Enden geplant.
Ja, darfst du sagen, ja.
Und ich bin froh, dass es nicht die 7 Mal ein Ende gab in diesem Buch, was man sich dann hätte aussuchen können, sondern dass es dieses eine Ende gab. Also ich empfehle jetzt jedem und jede, die hier zugehört hat, dieses Buch zu lesen, weil wir sind jetzt leider auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen.
Ja, ich danke dir für das sehr schöne Gespräch, liebe Laura.
Vielen Dank, dass du hier warst, hier bei uns auf The Pioneer One. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank an Claudia Schumacher und an Laura. Vielen Dank, dass ihr beide mich und die Hörerinnen und Hörer an diesem Gespräch habt teilhaben lassen. Morgen führen wir diese kleine literarische Serie fort. Ich freue mich schon drauf. Bleiben Sie mir bis dahin doch mindestens gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.